Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, ihr Lieben, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ich bin da mal authentisch und heute, ich kann euch nur sagen, ihr müsst heute unbedingt zuhören, weil ihr kennt das Thema des Podcasts ja, es heißt nicht umsonst authentisch sein. Naja, und zugegebenermaßen, wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen Berater, Trainer, Coach irgendwie so bist und in so einer Branche, die sowieso für das Thema Authentizität brennt, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher, so auf den ersten Blick gesagt. Aber was macht man eigentlich, wenn man in einer Branche unterwegs ist, wo man jetzt Wörter wie authentisch sein und ähnliches nicht unbedingt gleich damit verbindet? Und wir werden heute in eine Branche reinschauen, nämlich das ganze Thema Gerüstbau und Höhenzugangstechnik. Und ich habe den Gerüstbauschamanen bei mir heute zu Gast. Und wenn du jetzt sagst, warte mal, Wolf, das waren jetzt schon viele Worte, das muss ich mir nochmal anhören, dann kannst du dich wirklich darauf freuen. Und als Gerüstbauschamane, der einen Großteil des Jahres sogar noch in der Natur lebt, ist er seit 35 Jahren am Markt, erzielt pro Jahr durchaus gehobene sechsstellige Umsätze mit seinen Kunden, hat unter anderem das Deutsche Institut für Höhenzugangstechnik gegründet und als auch studiert, hat eine abgeschlossene Berufsausbildung und ähnliches. Und wie es also gelingt, dass du wirklich auf deine Art und Weise mit voller Authentizität dein Business selbst in Branchen nach vorne bringst, wo man vielleicht erstmal sagt, geht das denn wirklich? Darüber sprechen wir jetzt und ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Tom Köhler, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Ulf. Schön, da zu sein.
Ja, vielen, vielen Dank. Und toll auch, dass wir digital miteinander sprechen können. Du hast im Vorgespräch gerade schon gesagt, natürlich habe ich auch ein Büro und natürlich bin ich auch gut digital unterwegs. Aber was ich bei dir so faszinierend finde, lass uns mal damit gleich bei deiner Person anfangen. Du lebst tatsächlich von, ich glaube, du hast gesagt, so Ostern bis Oktober, je nach Witterungsverhältnis, dann auch durchaus im Wald, am See und ähnliches. Gib uns doch mal so einen Einblick in dein Leben, weil das ist ja auf den ersten Blick so, wo man sagt, warte mal, das, also Gerüstbau und dann schauen wir, das passt ja auf den ersten Blick gar nicht zusammen irgendwie.
Das kann ich ganz gut nachvollziehen und ich habe den Titel ja auch durchaus selbst gewählt, ja, um auch ein Stück weit zu provozieren, beziehungsweise um auch Fragen zu provozieren. Also beides hat im Prinzip sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. Beim Schamanen ist es, denke ich mal, klar. Beim Handwerk im Allgemeinen und beim Gerüstbau ist es genauso. Das heißt, meine Vision, dem Handwerk wieder goldenen Boden zu geben, beziehungsweise klar zu machen, dass Handwerk nach wie vor goldenen Boden hat, ist letztendlich in meiner Person das Zusammenwirken auf der einen Seite mit Branchenthemen, auf der anderen Seite mit eben auch methodischer Beratung und das hat ein Stück weit auch mit dem Thema authentisch sein zu tun.
Jetzt ist natürlich die Frage, die wahrscheinlich jedem erstmal auf den Ohren brennt, muss man ja im Podcast-Bereich dann sagen. Wie kommt es dazu? Ich meine, du hast, glaube ich mal, Schlosser gelernt, dann hast du studiert und dann wirklich zu sagen, okay, ich bin als Schamane nicht nur für mich identifiziert, sondern ich lebe das auch. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du sogar mit all deinen Kunden auch immer so feste Rituale durchführst und ähnliches, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Erste Frage, ich würde gerne zwei Fragen gleich stellen. Erstens, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Und zweitens, wie hast du den Mut gefunden, das in einer Branche auszuleben, wo ich mir zumindest vorstellen kann, dass im ersten Moment erstmal jeder gesagt hat, bitte, was willst du jetzt machen?
Gute Frage und die ehrliche Antwort ist, um mal auf die Biografie zu kommen, ich bin heute 59 Jahre alt und habe mich mit 20 eben selbstständig gemacht. Das heißt, ich verfüge über eine relativ lange Erfahrung, was das Selbstständigsein anbelangt. Und insofern sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich viele meiner Kunden auch mit mir alt geworden. Ja. Das heißt, die kennen mich persönlich und die haben letztendlich meine Entwicklung auch beobachtet. Das heißt, es gab irgendwann, ich glaube 2008, war das wie die meisten Leute, die sich mit, sag ich jetzt mal, energetischen Themen beschäftigen, hatte ich damals einen wesentlichen Umbruch in meinem Leben. Sprich, ich habe mich von meiner damaligen Frau getrennt und habe dann ein Angebot angenommen, eine schamanische Ausbildung zu machen bei Alberto Villoldo und habe das sowohl in Holland als auch in den USA getan. Im Prinzip nur für mich. Und weil ich nicht nur eine handwerkliche Ausbildung habe, sondern im Prinzip auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, habe ich schon von jeher einen sehr engen Bezug zur Natur und habe mir dann ein schönes Stück Natur gekauft, ein Seegrundstück, an dem ich eben, wie schon erwähnt, sobald hier Frühjahr bis goldener Oktober auch sehr gut sein kann, ich alleine. Und weil das so groß ist und ich auch so viel Platz habe, habe ich einmal im Monat eine Männergruppe da, die zum Beispiel am letzten Freitag in jedem Monat ein Männerfeuer macht. Das ist so die Biege zu dem Thema Ritual, was ja immer so eigentlich ein großes Wort ist. Und im Prinzip ist es in meinen Augen nicht mehr als ein Ordnungsprinzip. Das heißt, jeder, ich bleibe mal bei dem Männerfeuer, jeder weiß, wir fangen um 18 Uhr an. Und sorgt für sich dafür, dass jeder pünktlich ist, beziehungsweise absagt, wenn er aus welchen Gründen auch immer verhindert ist. Der Stelle kann ich schon mal sagen, das ist für Team-Meetings und Zoom-Meetings natürlich auch eine sehr gute Organisationsform.
Ja.
Der zweite Punkt ist, wir essen gemeinsam. Das heißt, jeder bringt das mit, was er selbst gerne isst und stellt das auf einen Tisch. Und wir haben dann eben immer ein riesiges Buffet mit selbstgekochten Überraschungen und salopp formuliert kann ich sagen, spätestens 10 Minuten später hat der Erste schon den ersten Gaumenorgasmus, weil es einfach ein schönes Erlebnis ist zu sehen, wie aus einer Einheit eine Vielfalt wird.
Ja.
So, auch wieder, ne, und im Prinzip ist es nur Essen. Das Ritual bedeutet allerdings, ich bin vorbereitet, ich habe etwas selbst gekocht, ich habe eine Portion für mich dabei, sodass eben nichts übrig bleibt. Das heißt, wir sorgen dafür, für das Organisationsprinzip Ritual, dafür, dass wir ohne viel Papierwerk oder ohne viel einfach zu guten Ergebnissen kommen. Der wesentliche Kern ist dann, wenn wir uns quasi ums Feuer setzen, wie das ja Menschen und nicht nur Männer, sondern Menschen seit Jahrtausenden tun, merkt man genauso wie in der digitalen Welt, es ist ganz gut, wenn einer spricht und alle anderen ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, da wird auch nicht am Handy gedaddelt oder sonst irgendwie getuschelt oder sonst was. Es funktioniert am Feuer, quasi in der Natur. Umgebung genauso wie online auch. Die Folge davon ist erstens mal, jeder lernt dabei, aufmerksam im Moment zu sein und dem anderen auch zu folgen bei dem, was ist, ohne jetzt sofort den Impuls zu haben, das zu kommentieren, zu relativieren oder sonst irgendwie. Und was sich in einer solchen Runde dann darstellt, ist so etwas wie ein Thema des Tages. Das heißt, wenn jeder davon spricht, was ihn jetzt gerade bewegt, wird, wenn du eine Runde machst mit 8 oder 12 Menschen, wird sich so etwas wie ein Thema des Tages herausbilden. Weil wenn es dann zum Beispiel um eine Abschlussrunde geht, macht jeder dann die Erfahrung, wenn der dritte oder vierte Mal gesprochen hat, es ist eigentlich schon alles gesagt, nur halt noch nicht von jedem.
Ja.
Das verkürzt letztendlich die Rededauer und es schärft letztendlich das Bewusstsein fürs Wesentliche. Das jetzt nur mal als Erläuterung, wie letztendlich, sagen wir mal, schamanische Rituale im Alltag durchaus nicht nur ihren Platz finden, sondern auch gerade je mehr wir Meetings und andere Dinge in der digitalen Welt machen, auch ein wirklich adäquates Organisationsprinzip sind.
Ich finde das einen sehr spannenden Satz von dir. Vielleicht packen wir den auch nochmal auf eine Social-Media-Kachel oder so. Rituale sind ein Ordnungsprinzip, finde ich eine sehr schöne Definition. Glaubst du denn, dass Rituale dann auch die Kraft haben, ich meine, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, dass sie einen Ausweg oder dass wir uns mehr wieder an Rituale erinnern dürfen? Weil eigentlich geht mir gerade durch den Kopf, wir werden ja als Kinder, so sollte es zumindest sein, mit vielen Ritualen groß. Also ich fang mal an, es beginnt mit der Einschlafgeschichte, so ungefähr. Also wir versuchen ja eigentlich immer Rituale einzubauen. Und man sagt ja nicht umsonst, Kinder brauchen auch klare Strukturen, in denen sie sich auch bewegen können. Ich sehe dich schon nicken. Siehst du dort einen, gerade in der heutigen Zeit 2024, KI, AI, Digitalisierung und so weiter, eine Lösung, sich wieder mehr an starke Rituale zu koppeln, um sich auch selber in diesen Zeiten zu finden und zu halten?
Generelle Antwort ja. Und eine Ergänzung ist eine sehr individuelle Geschichte. Es ist so, wie du sagst, im Prinzip wachsen wir als Kinder, egal in welcher Familie das ist, mit Ritualen auf, ob das jetzt die Gute-Nacht-Geschichte ist, der Mittagsschlaf oder weiß der Teufel was. Oh, dazu kommen gegebenenfalls je nach Familie Dinge wie freitags gibt's kein Fleisch oder sonntags geht's in die Kirche, so etwas in der Art. Und eine meiner Beobachtungen ist, dass uns eben die Rituale, vor allen Dingen Initiationsrituale in unserer Gesellschaft abhanden gekommen sind. Ja. Es gab eben in indigenen Kulturen, die es ja schon viel länger gibt als unsere industrielle Kultur, eben immer identitätsstiftende Rituale, die genau das verhindern, was du sagst, die sicherstellen, dass die Menschen ihre Wurzeln behalten und gleichzeitig einen Raum haben, der Neues möglich macht.
Ja, ich werde das auch nie vergessen, tatsächlich auch, wenn ich ja selber seit 20 Jahren jetzt ungefähr in der Businessberatung unterwegs bin, da kommen wir gleich auch bei dir drauf zu sprechen, aber ich werde nie vergessen, wie ich mal mit jemandem zusammengearbeitet habe, der auch als Berater unterwegs war, auch bei einer renommierten Unternehmensberatung und ein schamanisches Camp in seiner Freizeit mitgeleitet hat, wo Jugendliche, und zwar meistens im Alter zwischen 12 und 14, dann, wenn sie bereit waren, hinkommen konnten, um eine Nacht im Wald zu verbringen, als Initiationsritual. Und er hat sozusagen schwerpunktmäßig dann mit ein paar anderen die Jungs begleitet und die hatten also die Aufgabe, eine Nacht dann im Wald zu übernachten und am nächsten Morgen kamen sie also ganz stolz zurück, weil sie es natürlich überlebt haben, in Anführungszeichen, ja, natürlich auch nicht gemerkt haben, dass dann natürlich trotzdem zur Sicherheit immer mal wieder Leute durchgelaufen sind, aber die Aufgabe war dann, eine Nacht im Wald sozusagen zu überleben, in Anführungszeichen. Am nächsten Morgen kamen sie zurück und wurden als Männer sozusagen wieder in der Gemeinschaft aufgenommen. Und das fand ich damals so unglaublich beeindruckend. Das hat mich damals schon ins Denken gebracht. Wo haben wir eigentlich Initiationen verloren? Weil ich glaube, das geht ja nicht nur in unserem Leben, sondern es geht ja vielleicht auch im Business. Ne? Also, dass ich im Business ankomme, dass ich als Führungskraft mich initiiere, dass ich als Geschäftsführer dann Fuß finde. Und bei dir ist es ja so, dass du das eine mit dem Business auch verbunden hast, um die Menschen auch in diesen Change-Prozessen, die sie dann auch persönlich durchlaufen, dann zu begleiten. Hilf uns mal so ein bisschen, das in Worte zu gießen. Wie machst du das dann genau? Also ist es dann so, dass du sagst, hey, wenn ich mit so einem Geschäftsführer zusammensitze, dann holen wir so ein Initiationsritual nach? Oder wie verbindest du das in deiner Arbeit, wo es ja dann auch schon um wahrscheinlich viele Zahlen, Daten, Fakten geht und einfach auch das statischen Stimmen etc. pp., wenn man jetzt auch mal gerade an den Gerüstbau denkt?
Ich würde mal bei dem Ordnungsprinzip bleiben. Du hast das Ganze auf die Führungskräfte übertragen. Ja. Das ist als Entsprechung sagen, da geht es um die Häuptlinge oder Medizinmänner, je nachdem. Also die Leute, die auf der einen Seite entweder die weltliche Macht haben oder letztendlich so etwas wie Anführer sind. Ich glaube, dass sich mit dieser Identität viele Führungskräfte, vor allen Dingen in großen Unternehmen, schwer tun. Das ist jetzt weniger mein Beritt, sondern mein Beritt sind eher Familienunternehmen im deutschen Handwerk. Und da vielleicht nur allgemein, also das Gerüstbauerhandwerk ist genauso wie alle anderen Handwerksberufe in Deutschland überschlägig zu bewerten. Mit 85% aller Unternehmen haben quasi eine sehr starke Familienstruktur, also sprich Familienmitglieder sind in der Unternehmensleitung oder sonst irgendwie dabei, bei maximal 10 Mitarbeitern und maximal so zwischen 500.000 und 1 Million Euro Umsatz. Die haben natürlich eine ganz andere Erlebenswelt als zum Beispiel ein Unternehmen aus den anderen 15%, die eben teilweise bis zu dreistelligen Millionenumsätzen machen und logischerweise da eine ganz andere Struktur haben, sowohl für die Führungskräfte als auch am Ende des Tages für die Mitarbeiter. Und dieses, das ist eine Besonderheit des deutschen Mittelstands, der ja sehr stark familiär geprägt ist. Du kannst ja einen Stamm ähnlich übertragen auf eine Familie oder auf ein Unternehmen.
Ja.
Oder einer Weisheit folgen, dass eben Männer nicht Ideen folgen, sondern Männer folgen Männern. Und wenn du letztendlich nicht dieser Mann bist, dann bist du als Führungsperson schon mal schwieriger unterwegs, weil du eben sehr viel Überzeugungsarbeit dauernd leisten musst. Und da bin ich wieder zurück beim Thema Ritual. Wenn wir bleibe ich mal bei der Kindheit, wenn es klar ist, morgens nach dem Aufstehen Zähne putzen, abends vor dem Bett gehen Zähne putzen. Das erkläre ich dir als Papa ja auch nicht, bis du 15 bist, sondern ich gehe mal davon aus, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dann kannst du das, dann werden wir darüber nie mehr reden.
Ja.
Und können gleichzeitig darauf aufbauen. Übertragen aufs Unternehmen bedeutet A, ich bin pünktlich, B, ich bin ordentlich und sauber in meinem Umfeld. Ich bin teamfähig, indem ich eben nicht verurteile, sondern mir entsprechend bestenfalls gewaltfreie Kommunikation aneigne. Das ist ein Prozess. Und der lässt sich eben in Ritualen ganz gut üben, wie zum Beispiel, du hast es von den Jungs erzählt, Ich unterstütze Mankind Project. Das ist ein Verein, globaler Verein, der in Deutschland, glaube ich, 3000 Mitglieder hat. Also 3000 initiierte Männer, die sich als erwachsene Männer dieser Situation ausgesetzt haben, also 3 Tage sich digital detoxend ihrer Selbsterfahrung aussetzen. Und innerhalb von Mankind Project gibt es nämlich genau das, das heißt Boys to Man, wo genau das stattfindet, was du erzählt hast. Und da geht es eben nicht darum, wie landläufig vielleicht gedacht, dass es darum geht, den Müttern die Kinder wegzunehmen und sie nachts mal im Wald zu erschrecken, sondern um genau die Erfahrung, ich gehe quasi als Junge rein, als Mann zurück, indem ich eben in die Gemeinschaft der Männer aufgenommen bin, mit den dazugehörenden Rechten und Pflichten. Das heißt also, jetzt mal da ganz salopp übertragen, ich habe zwar immer noch die Bindung zu meiner Mama, aber in dem Männerkreis fange ich jetzt nicht an rumzuheulen, sondern da ist letztendlich gefragt, was hast du jetzt für ein Bedürfnis, wie können wir dir dabei helfen, was genau brauchst du? Und ich merke eben, weil ich mich sehr stark auch für Handwerksausbildung einsetze, wie sehr das bei den heute 15- bis 20-Jährigen, also die, die bei uns im Handwerk als Azubis, dann, wenn sie kommen, an der Tür stehen, wie sehr das fehlt.
Und das führt zu einer Frage, die ich neulich im ganz anderen Kontext diskutiert habe. Haben wir, also da war so die These, dass wir heutzutage kaum noch Leute haben, die den Mut haben, ich sag mal auch unangenehme Entscheidungen treffen zu wollen, weil alles irgendwie nur noch so auf Kuschelkurs ist. Ich finde es bei dir so spannend, dass du auf der einen Seite ja wirklich ganz klar sagst, ich lebe als Gerüstbauschamane, aber auch wenn man dich jetzt hier, also ich habe den Vorteil, dass ich dich hier auch gerade im Bild sehe bei unserer Konferenz, dann wirkst du sehr aufgeräumt, sehr klar, auch durchaus, ich sag mal, und das meine ich sehr respektvoll, aber so ein bisschen auch ungemütlich im Sinne von, erzähl mir hier keinen Scheiß auf gut Deutsch, ansonsten rauschen wir beide auch zusammen. Also es scheint sehr klare Spielregeln auch im Umgang mit dir zu geben. Ich sehe dich fleißig nicken. Ist das so etwas, was du auch sagst, dass du sagst, ja, wir brauchen wieder mehr Leute, die einfach auch bereit sind, unangenehme Entscheidungen zum Wohle des Stammes, wenn man es mal so sagen möchte, zu treffen und die dann eben auch nicht 300 Mal diskutieren und es noch 5000 Mal durch irgendwelche Filter nennen und 300 Mal Scheinschleifen, sondern sagen, so ist die Situation, das sind die Spielregeln, so funktioniert es, jetzt lass uns machen und loslegen.
Ja, und ganz speziell für die Baubranche, von der man ja sagt, sie hätte sehr ruppige Umgangsformen, ja, was ich nur bedingt unterschreiben würde, ist es tatsächlich so, dass es eine Frage des Umgangs ist. Dass also, oder ich fange mal andersrum an, als Sparringspartner für Unternehmer ist ja dem Unternehmer nicht damit gedient, dass ich ihm seine Blase letztendlich noch rosaroter mache, sondern ja, er bucht das Gespräch mit mir ja, um einen bestenfalls ungetrübten Spiegel zu bekommen.
Ja.
Und insofern, das ist ja auch etwas, was man als Coach oder auch als Schamane lernt, eben die persönlichen Anteile herauszuhalten, sich in den anderen einzufühlen und ihm zu sagen, wie ich ihn jetzt gerade erlebe. Und an der Stelle zurück zu den Umgangsformen im Bau. Dinge, die kacke sind, die werden nicht besser, wenn ich Sahne drauf gebe.
Ja.
Und das ist so mein Tenor, zu sagen, zu, lass uns mal beide Seiten der Medaille anschauen. Also was ganz konkret sind deine Stärken, die dich zu dem gemacht haben, was du heute hast, und gleichzeitig, wo sind die Stolpersteine, über die du, Klammer auf, schon immer gestolpert bist, weil es vielleicht einen blinden Fleck gibt, den du selbst nicht sehen kannst. Mhm. Jeder von uns kennt zum Beispiel L'Oreal und die Nudel. Ja. Das heißt, ich tue dir keinen Gefallen, wenn ich die Nudel in deinem Mundwinkel hängen lasse, während du kurz vor dem Auftritt bist, sondern ich sage dazu, du hast deine Nudel. Mhm. Übertragen in den Unternehmenskontext, wenn du letztendlich Mitarbeiter hast, die dir auf der Nase herumtanzen, dann kann ich in der Regel eine Brücke schlagen, wo genau der Fisch vom Kopf her riecht.
Und gleichzeitig hat das natürlich auch was mit deiner persönlichen Markenführung zu tun. Wie hast du denn ganz persönlich den Mut gefunden, dieses Thema dann auch wirklich in dein Business zu übertragen und es auch so konsequent zu leben? Weil oftmals erlebt man ja, dass man sagt, ja, für mich alleine habe ich diese Konsequenz, aber jetzt zu sagen, ich integriere das, ich mute das auch den Kunden zu ein Stück weit und ich sage damit ja auch ganz klar, pass auf, wenn wir beide so zusammenarbeiten, dann ist das eben meine Bedingung, zu der wir arbeiten. Wie kommt man selber zu dieser Konsequenz? Wie hast du da reingefunden?
Die ehrliche Antwort ist, es ist eine Zeit lang schon eine parallele Geschichte gewesen. Mhm. Sprich, wie du schon erwähnt hast, ich habe erst eine Schlosserlehre gemacht, dann habe ich Maschinenbau studiert und Wirtschaftsingenieurwesen. habe mich selbstständig gemacht und bin seit 2004 als Berater in der Gerüstbaubranche oder in der deutschen Höhenzugangstechnik im Handwerk unterwegs. Und parallel dazu habe ich diese Ausbildung gemacht und habe mich selbst quasi in der Natur neu eingerichtet. Und ich glaube, da kann ich für viele Berater sprechen. Letztendlich das persönliche Erleben führt ja dazu, dass ich sage, oh, das ist ja im Prinzip an meinem Feuer genauso wie bei meinem Kunden. Und dann bringe ich diesen Gedanken mit hinein. Und so ist es eben die letzten 10 Jahre, ich meine, es ist halt schon auch ein bisschen Zeit, die letzten 10 Jahre so geworden, dass ich auch immer mehr gerade auch mit dem Label Gerüstbauschamane offen umgehe.
Okay, die nächste Frage geht damit nämlich so ein bisschen her. Ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer und Hörerinnen da jetzt sitzen und sagen, okay, habe ich soweit verstanden. Oftmals habe ich aber die Schwierigkeit, was erzähle ich eigentlich wann? Wenn man jetzt zum Beispiel bei dir auf der Internetseite ist, DIHZ, also Deutsches Institut für Höhenzugangstechnik.de, dann sieht man dort natürlich auch eher klassische Ingenieursgetriebene, eher rational linksorientierte, wenn man jetzt mal von vom Hirnaufbau vom Klassischen denken möchte, Bilderwelten. Gleichzeitig sagst du aber, meine Kunden wissen eigentlich, dass ich im Schamanismus tätig bin und wir haben eben auch diese Rituale. Wie hast du denn für dich die Marketingkommunikation dann gesteuert? Also was sind deine Regeln, wo du sagst, okay, ich erzähle es ab diesem und diesem Zeitpunkt? Also wie hilfst du deinen Kunden, Zugang zu dir als Person zu finden, ohne sie womöglich zu früh zu verlieren? Wie ist da deine Strategie und was können die Hörer dieses Podcasts daraus für sich mitnehmen?
Ich nehme mal deine Podcast-Überschrift, die ja was mit Authentizität zu tun haben. Mhm. Ich habe also irgendwann, gab es in meinem Leben einen Punkt, wo ich gemerkt habe, authentisch sein bedeutet, offen darüber zu sprechen und habe mir genau deswegen diesen, sag mal, etwas provokanten Titel Gerüstbauschamane selbst zugelegt. Und wenn du siehst, in LinkedIn bin ich mit diesem Titel unterwegs und alle meine Kunden wissen das. Insofern, das hat sich aus dem Leben ergeben. Also ist jetzt nichts, was ich geplant habe oder gar irgendwie in eine Marketingstrategie eingegossen habe. Ich habe letztendlich mehr und mehr authentisch gemacht, was ich bin.
Ja, und ein Teil dieser Authentizität ist es dann eben auch, dass du heute beim DIHZ unter einem sehr schönen Claim auch Veranstaltungen anbietest. Ich habe vorher mal geguckt, Kooperation statt Konfrontation heißt es so schön. Und es ist die Idee letztendlich, dass man auch dort zusammenkommt, sich zusammenfindet, voneinander, miteinander lernt. Das setzt ja auch immer voraus, dass man eine gewisse Offenheit hat. Und ich habe mir mal vorhin so bei dem ganzen Thema Netzwerken, was ja man so als Überschrift auch ein Stück weit darüber setzen könnte, bin ich mal so bei mir die Erfahrungswerte durchgegangen, habe gesagt, naja, ich persönlich bin über die Jahre eher so ein Netzwerkmuffel geworden, weil ich oftmals festgestellt habe, dass die meisten Netzwerke, also sogenannten Netzwerke, entweder nur gib mir mal deine Visitenkartenpartys sind oder ja, wir können ja mal irgendwie was ganz Tolles zusammen machen, wo dann nichts rauskommt außer heiße Luft. Also ich stelle fest, ich bin damit nicht alleine, sondern es gibt eine Menge, die ja auch so sagen, nee, lass mich eher mal mit diesem Netzwerken zufrieden. Wie schaffst du es, diese Erfahrungswerte, die du ja wahrscheinlich auch kennst, zu überschreiben und wie wird bei dir sichergestellt, dass es eben auch wirklich ein qualitatives, hochwertiges Netzwerk ist, wo dann jeder rausgeht und sagt, so stelle ich mir Netzwerken 2024 vor?
Zwei Dinge dazu. Wir sind, das Deutsche Institut für Höhenzugangstechnik hat als Idee angefangen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Ich habe entsprechend Beratungsmandanten aus dem Handwerk, die logischerweise einen Kern von Themen gemeinsam haben. Was zur Folge hatte, dass ich 10 Leuten mehr oder minder das Gleiche erzähle und irgendwann dann gesagt habe, lasst uns doch mal einen Termin machen. Und da war, by the way, Corona ein Geschenk, weil das Handwerk sich vor Corona mit dem Thema Zoom und digitalen Videokonferenzen schwer getan hat. Und wenn ihr euch zu 10 zusammensetzt, dann habe ich nur einmal den Text und ihr habt nur ein Zehntel der Kosten. Das ist letztendlich die erste Grundidee. Und die zweite, da bin ich wieder bei dem Thema Ritualen. Wenn wir dann schon mal zusammen sitzen zu 10, dann ist ja die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass wir gemeinsam voneinander lernen? Salopp formuliert, das Lehrgeld, das der Kollege A letztes Jahr bezahlt hat, das muss dann der Kollege B dieses Jahr ja nicht mehr ausgeben, wenn er um den Fallstrick weiß. Das Ganze hat angefangen mit einem Mastermind-Konzept. Nur mal für die Hörer, für alle. Das bedeutet in der Regel, dass ich Größenordnung 8 bis 12 Unternehmer committen, mindestens mal einmal im Monat sich untereinander auszutauschen und sich einmal im Quartal in Präsenz zu treffen. Das ist normalerweise branchenoffen. Das heißt also, der Kneipenwirt und der produzierende Stahlbauer und die Friseurin sind da in einer Runde. Und wir haben das eben im Institut auf die Branche übertragen, indem das alles quasi Branchenunternehmer sind, die dann natürlich noch mehr Überschneidungen haben. Das ist mal der Grundrahmen. Und so wie du es in deiner Erfahrung gesagt hast, das darf natürlich keine Selbstbeweihräucherungs- oder Laberababernummer sein, sondern mein Anspruch ist schon zu sagen, okay, wenn es drei Themen gibt, die eure Kernthemen sind, was genau ist die Lösung für das erste, das zweite und das dritte?
Ja.
Und insofern sind wir im Institut organisiert in Jahresgruppen. Das heißt, wir haben aktuell zwei davon mit jeweils 8 Unternehmern, die auf der einen Seite das Thema Persönlichkeitsentwicklung für sich selbst, also sprich den Anspruch haben, sich selbst zu verändern. Und bei dem der Fisch stinkt vom Kopf her natürlich dann in der Logik sagen, dadurch verändert sich ja auch mein Unternehmen. Und entsprechend den Austausch zu haben, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, beziehungsweise was hat bei mir funktioniert und warum funktioniert es bei dir nicht, ist ja auch eine Erkenntnis, die für jeden Einzelnen dann sehr wertvoll ist.
Definitiv. Und jetzt könnten wir natürlich wahrscheinlich noch jede Menge sprechen über Organisationsformen und Jahresprogramme und was es da nicht so alles gibt. Aber mit einem Blick auf die Zeit, glaube ich, seid ihr mittlerweile neugierig genug geworden, um vielleicht auch mal auf die gleichnamige Webseite zu schauen oder Tom Köhler Gerüstbauschamane mal bei Google einzutippen. Da werdet ihr auch ganz spannende Sachen finden. Lass mich nochmal eine Frage so Richtung Abschluss stellen. Als ich gefragt habe, sag mal, wie sollen wir denn diese Folge nennen? Da bist du mit der nächsten Überraschung um die Ecke gekommen. Und hast gesagt, du Ulf, wir nennen die Folge Der Tod steht mir gut. Und da habe ich gedacht, okay, Moment, jetzt bin selbst ich langsam am Limit, Gerüstbau, jetzt sind wir beim Schamanismus, jetzt sind wir bei Der Tod steht mir gut. Klär uns nochmal auf, warum ist dir dieser Gedanke so wichtig? Was hat es damit für dich, was hat es damit auf sich für dich? Und was ist letztendlich auch die Kernbotschaft, die du damit gerne vermitteln möchtest?
Gut, da passt letztendlich der Verlauf des Podcasts so schön dazzu. Ich habe eine Ausbildung, die heißt Dying Consciously Teacher. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, bewusst zu sterben. Mhm. Und um den Joke mal vorwegzunehmen, wer die Fähigkeit zum bewussten Sterben hat, der hat bis dahin nämlich die Fähigkeit erlangt, bewusst zu leben. Und das ist das, worum es geht. Im Kern geht es an der Stelle dann jeden Moment darum herauszufinden, woran halte ich fest und was sinnvoll ist und was lasse ich los, nämlich all das, was mir nicht dient. Das ist auch wieder eine Übertragung der Sterbebegleitung auf der einen Seite auf das unternehmerische Leben, nämlich an der Stelle in Change auch zu sagen, ja, wenn sich etwas verändert, beispielsweise Kollegen gehen oder müssen gehen, dann ist das eben mit Trauer und mit Abschied und mit neuer Organisation verbunden. Und gleichzeitig geht es da um die Gestaltung des Neuen. Also auf der einen Seite klarzumachen, Veränderung bedeutet, wir werden uns von Dingen verabschieden müssen. Und gleichzeitig aufzumachen, okay, wenn das Alte nicht mehr geht, was könnte denn da sein?
Super, das heißt, lieber Tom, ich glaube, ich habe es gerade mein Wort übersetzt, man könnte damit ja fast sagen, loslassen heißt nicht etwas zu verlieren, sondern vor allen Dingen darum, das Neue gestalten zu können. Und das ist vielleicht jetzt auch eine sehr spannende Fragestellung an euch. Was kann ich denn jetzt tatsächlich loslassen? An welchen Stellen kann ich denn womöglich noch authentischer werden? Und womöglich auch, welche Rituale werde ich denn künftig in meinen Alltag wieder mit integrieren? Ich fand es eine super, super spannende Folge heute mit dir, lieber Tom. Vielen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen, an deiner Reise, an deinen Überlegungen und letztendlich auch an deinem Mut, deinen authentischen Weg zu gehen, der dir bis heute eben auch einen entsprechenden Erfolg eingebracht hat. Ich fand es ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man sich niemals davon abhalten lassen sollte, selbst scheinbar widersprüchliche Branchen miteinander so zu verbinden, dass etwas noch viel Großartigeres daraus entstehen kann. Vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, dann mit einer neuen spannenden Folge. Bis dahin, macht es gut, liebe Grüße und danke nochmal an dich, lieber Tom. Bis dann. Ciao, ciao.